Guten Tag, lieber Klaus-Dieter.
Ja, bewegte Zeiten.
Ja, das Ereignis, warum wir hier zusammenkommen, ist kein erfreuliches für die Weltpolitik und für die Menschen im Nahen Osten. Es ist sehr vielschichtig, das Problem, hat viele Aspekte, viele Positionen. Ich glaube, wir sollten anfangen, wie so oft, mit der UNO und der UNO-Charta. Das ist für mich der Einstieg.
Ja. Also die Frage, der Überfall von den Amerikanern und von Israel für den Iran, völkerrechtswidrig, eindeutig.
Die Charta, Artikel 5, sagt Gewaltanwendungsverbot. Nur in bestimmten Ausnahmefällen dürfen quasi Art Präventivkriege geführt werden oder Präventivschläge. Und da ist die Sache auch noch sehr widersprüchlich. Du siehst es an unserer Bundesregierung, dass die einen Zickzackkurs fahren. Also aus meiner Sicht dürfte den Juristen im Kanzleramt klar sein, wenn sie nicht im Völkerrecht geschlafen haben, dass es hier eindeutig um einen Verstoß gegen die UNO-Charta geht.
Das ganz klar. Du kannst im Grunde genommen sogar wieder den Vergleich ziehen mit dem Irakkrieg, mit dem Irakkrieg, wo sie mit der Lüge der Giftgasproduktion vor der UNO die ganze Welt belogen haben. Das hat sich hinterher als wirkliche Lüge herausgestellt. Und gegenwärtig wird das ja begründet, der israelische Botschafter hat das gestern im Fernsehen gesagt,
Atomwaffen, ja.
Die haben die Atomwaffe kurz davor, noch eine Woche, dann haben sie die, oder die Langstreckenraketen, die sie haben, nur Mittelstreckenraketen, müssen alle zerstört werden. Das ist die gleiche Lüge, weil die iranische Seite hat ja mehrfach betont, das gehört nicht in ihre Konstruktion, auch ihre religiöse, dass sie die Atombombe bauen wollen, das haben sie mehrfach erklärt, und zwar schon seit Jahren. Und dass sie jetzt vor kurzem, jetzt noch bis am Freitag, haben sie ja Verhandlungen mit den Amerikanern geführt. Und der Außenminister von Oman sagte, wir sind kurz vor dem Friedensschluss. Ja, und zwar haben die Iraner alles unterschrieben, dass sie selbst das Material, was sie haben, in neutrale Hände geben und dass sie die UNO-Kontrollkommission da wieder ins Land lassen, und all das war kurz da.
Das heißt, es geht um ganz was anderes.
Das hat jetzt der Trump auch gesagt in seiner ersten Rede, dass es gar nicht so sehr um die Atombombe geht, sondern es geht um den Regime-Change beziehungsweise um den Regimewandel. Und zwar jetzt der Aufruf, wir bombardieren die weg und ihr müsst jetzt auf die Straße gehen und müsst das Regime müsst ihr beseitigen.
Das ist eine mehrfache Illusion, denke ich mir, eine mehrfache. Also ich würde mal so sehen, als erstes ordnet sich der Iran in die Strategie der Amerikaner ein, die Achse Venezuela, Iran, Straße von Malaga, um die Chinesen von Energiezuflüssen aus diesem Teil der Welt unter Druck zu setzen oder ganz zu unterbinden. Das ist die zweite Stufe. Die Chinesen.
Lass mich da kurz mal ein. Das hat Auswirkungen auf die Chinesen, aber ich denke, die Chinesen sind Kummer gewöhnt. Die haben bisher die letzten 40 Jahre immer eine Lösung gefunden, wo sie ihr Öl oder so in irgendeiner Weise hinkriegen. Aber das wirkt sich aus. Und es wirkt sich auch auf den Benzinpreis aus.
Ja, ist
und
klar.
Es wirkt sich auch auf den Ölpreis aus. Und es wirkt sich auf den amerikanischen Haushalt aus. Wenn wir nämlich erhöhte Preise haben, kann Amerika auch sein Fracking-Öl wieder wirtschaftlich viel günstiger und besser verkaufen.
Ja.
Und ich persönlich bin der Meinung, dass das eines der Hauptthemen ist, Amerika möchte über den Energiehandel der Welt, möchten die den Finger drauf haben und möchten an allem mitverdienen, weil der Trump weiß, dass Amerika eigentlich pleite ist. Die brauchen Geld.
Die brauchen Einnahmen.
Und wenn sie das nicht haben, und er hat jetzt schon mal eins auf die Mütze gekriegt mit seinem Zollzeug, das wird er wahrscheinlich gar nicht zur Kenntnis nehmen oder macht er einfach trotzdem weiter, aber die brauchen das Geld, weil sie sind sonst nicht mehr refinanzierbar.
Zwei Positionen. Erstens, die Chinesen, Griechen, 13% ihres Ölbedarfs decken sie aus dem Iran. Jetzt kommt es aber. Weitere 80% insgesamt kommen aus dem Nahen Osten. Das heißt, der gerade jetzt durch die Straße von Hormuz dicht gemacht wird. Und auch das Gas, was für Europa hat das Konsequenzen. Deutschland wollte mit Katargas ihre Speicher wieder mitfüllen. Das heißt, wir werden das bei den Amerikanern einkaufen müssen. aber so ganz kriegsfreundlichen Preisen, vermute ich mal ganz stark.
Na pro, das ist sein Geschäft, darum geht es. Interessanterweise, die Straße von Hormuz habe ich gelesen, weiß ich jetzt nicht genau, ob es stimmt, aber das haben nicht einmal die Iraner zugemacht, sondern die Versicherungen haben sich geweigert.
Ja, die Ökonomie kommt.
Die Prämien. Die Durchfahrt, die Prämien, sagen, nee, wir decken, ja, es gibt keine Deckung für die Durchfahrt. Und das heißt, das System blockiert sich selber.
Die Ökonomie schlägt zu,
die private Ökonomie. Ich habe immer gedacht, was würden die denn machen, die Iraner, wenn jetzt die machen, dann müssen sie ein Schiff versenken und, oder mehrere Schiffe versenken, damit man da nicht durchfahren kann und dass das schwer zu heben ist. Aber nein, sie brauchen gar nichts. Die Versicherungen machen einfach die Durchfahrt. Solange da ein Krieg ist, wird da nicht versichert und dann bleiben die da stehen.
Ja, oder die Prämien werden so exorbitant teuer, dass es sie nicht mehr wirtschaftlich lohnt. Hinzu kommt, dass bereits einige Tanker im Brand sind. Also das ist ja nicht so, dass das so ein Krieg hat halt Kollateralschäden. Das wird sich auch in der Presse ausgeschwiegen, wieso die im Brand sind. Jemals sind einige Tanker sind betroffen. Zweitens hängt auch davon ab, was jetzt die Chinesen und Russen machen. Die Russen halten sich zurück, weil sie wollen mit Donald einen Deal in der Ukraine machen. Also werden sie ihn nicht in die Parade fahren, nach meiner Meinung.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Russen
sie haben fallen ja... Aber, der Iran fällt auch als Lieferant für Russland damit auch aus.
Nein, die Russen haben ja den Iranern jetzt zumindest mal nicht so hochwertige Flugabwehrraketen zur Verfügung gestellt. Das ist ihr Hauptproblem gegenwärtig. Die haben keine richtige Flugabwehr. Die Amerikaner können da
Schaltenwallen, wie sie wollen.
Rasen wie verrückt. Wir müssen ja vom Prinzip vielleicht nochmal sagen, dass man eigentlich kein Recht hat, also einen gewählten Präsidenten und ein Oberhaupt einfach zu ermorden. Das ist einfach, das ist unter aller Kanone. Ja. Man hat das beim Hussein gemacht, man hat das beim Gaddafi gemacht, man hat im Grunde genommen andere das machen lassen. Jetzt haben die Israelis das direkt gemacht. Dann haben die Amerikaner vorher schon den führenden Militärs letztes Jahr schon ermordet.
Soleimani. Mhm.
Ja, genau. Systematisch, also das ist im Grunde genommen, wenn du so willst, Geld gilt gar kein Recht mehr. Gar kein Recht mehr. Die Amerikaner sagen, wir bringen den um, ja, oder der Mossad oder irgendwo, und dann erschießen die.
Also mal, die Frage ist für mich, wie werden die Chinesen reagieren? Ich meine, die sind nicht blöd, das sind strategisch denkende Köpfe. Stehen sie dem Iran beiseite und wenn ja, wie? Und auch die Russen, ob sie dem Iran beiseite stehen, wenn ja, wie?
Das ist ganz einfach. Die Chinesen... Für die Chinesen ist der Iran strategisch ganz wichtig.
Klar.
Und sie werden sicher alles tun, was humanitär oder sonst etwas ist. Andererseits sind die nicht daran interessiert, in einen Krieg hineingezogen zu werden, weil das nicht ihr Prinzip ist. Die Chinesen führen keine Kriege im Ausland. Die Chinesen verteidigen sich selber, aber sie machen das nicht. Und deswegen kannst du da die Uhr nachstellen, die werden denen keine Waffen liefern, außer es gibt eine Situation, die spitzt sich so zu wie in Vietnam, ja, wo sie damals im Grunde genommen Vietnam mit Waffen ausgestattet haben. Das war aber noch unter Mao Zedong. Das ist noch eine ganz andere Zeit gewesen und die Russen haben auch damals die Vietnamesen geliefert, unterstützt und geliefert. Aber gegenwärtig sind wir in einem viel komplizierteren Verhältnis, und zwar in dem Augenblick, wo da möglicherweise was falsch läuft, und du siehst ja, es gibt ja schon Querschläger und so weiter, da sagen ja nicht, sagen die meisten ja zu Recht, wir sind an der Grenze eines Weltkrieges und eines möglicherweise Atomkrieges. Also es kann sofort aus dem Ruder laufen.
Ja, und ich habe es gerade vorhin Nachrichten gehört, die haben das jetzt verifiziert mit einer Mädchenschule im Iran, die ist tatsächlich getroffen worden, weil es ja meist im Internet Fake News und den ganzen Scheiß. Also es ist wirklich getroffen worden. Diese Mädchenschule war in der Nähe eines iranischen Stützpunktes der Armee dort. Mhm. Die hat es einfach mitgetroffen. Zweiter Gesichtspunkt ist, es gibt natürlich zwei persönliche Triebkräfte für den Krieg. Netanyahu steht vor einem Strafverfahren. Und solange der Ausnahmezustand ist, wird das gegen ihn nicht durchgeführt.
Ja.
Und Trump steht auch unter Druck. Das, was er macht, ist sehr ambivalent. Ein Teil der Magna-Bewegung hat gesagt, wir wollen keinen Krieg und fühlen sich durch Trump verarscht.
Das ist eine Lüge.
Und anderer Teil sagt...
Wir führen keine Kriege, hat er gesagt. Selber.
Ja. Und anderer Teil der Magna sagt, nur ja, immer drauf. So, und in Abhängigkeit, wie das im Iran ausgeht, kann das zum Erfolg für ihn werden. Zurzeit läuft es für ihn. Es kann aber auch zur absoluten Katastrophe werden bei den Wahlen, dass die eigenen Anhänger ihn nicht mehr wählen. Also das Ding ist, hat Musik.
Ja, der Kern, nach meiner Information, nach meiner Einschätzung, das ist ja auch nur eine Spekulation, ja, dann, da gibt es einen Wandel, dass es nicht mehr nur um Regime-Change geht, sondern um Regime-Wandel. Das haben Sie in Venezuela offensichtlich sehr gut vorbereitet, dass Sie den Kopf entführt haben, musst du dir mal vorstellen.
Das war mal eine andere Machtstrategie.
Ja, entführt haben und haben dann die vorhandene Regierung und die ganzen Partner
sind in Ruhe gelassen,
im Amt geblieben, möglicherweise vorbereitet, wenn ihr ruhig seid, dürft ihr weitermachen, ihr müsst uns nur zugestehen, dass wir das Geschäft machen und ihr kriegt die Krümel, wenn noch was übrig ist, kriegt ihr auch noch ein bisschen was vom Ölgeschäft, aber ansonsten machen wir das Geschäft und das ist unser Öl, das ist amerikanisches Öl, das muss jetzt vermarktet werden.
Der Ben Hodges, der ehemalige Chef der NATO-Militärstreitkräfte in Europa, hat gesagt, er kann zurzeit, es war vor dem offiziellen Angriff, er kann zurzeit keine richtige Strategie erkennen. Meines Erachtens haben die Amerikaner auch keine Strategie.
Das haben die auch nicht und der Trump ist ja relativ sporadisch, der entscheidet. Ja. Und jetzt hat ihm der Netanyahu am 19. Dezember oder wann das da war, eingeredet, jetzt ist die beste Gelegenheit.
Die sind angezählt.
Die sind angezählt. Die Bevölkerung, unser Mossad hat schon überall dafür gesorgt, dass es einen Aufstand geben wird.
Ja.
Und wenn wir jetzt nochmal draufhauen, dann wird der Aufstand zu unendlich viel werden. Und du hast eben gerade angedeutet, in seinem eigenen Interesse,
ja, klar,
damit er im Grunde genommen nicht vor Gericht gestellt wird, kann oder sonst etwas, da wird das, manchmal ist das ja wirklich so, einfach nur um sich
Trump
den eigenen Arsch zu retten, wird das gemacht und der Trump hat gedacht, naja gut, wenn das so ist, mache ich das so ähnlich wie in Venezuela, 3-4 Tage und bombardieren, dann ist das Sinn und ich bin der Friedensstifter, ich sage, siehste, das Volk ist aufgestanden, wir haben das gemacht. Wenn die andere Strategie bei dem Wandel, wenn die nicht funktioniert, sagen die, wenn du keine Bodentruppen reinbringst,
nein,
dann hast du 70, 76 Stunden Zeit, im Grunde genommen 3 Tage. Wenn du das nicht bis dahin hinkriegst, dann ist vorbei. Dann war es das. Und es geht ja genau darum, in der Strategie, die einige beschrieben haben, dass im Grunde genommen offensichtlich die Führung im Iran nicht zusammengebrochen ist. Die Bild-Zeitung schreibt sogar, das sei ja organisiert wie die Hydra. Du haust einen Kopf ab und zwei kommen wieder raus. Das ist offensichtlich schon alles nach dem letzten Angriff organisiert worden, dass die Befehlskette und die Entscheidungskette so organisiert ist, dass die selbst, wenn die dann noch weiter ermorden, dass das immer weitergeht, weil das ist im Grunde genommen jetzt sozusagen organisierter Widerstand gegen die amerikanische, israelische Hegemonie. Das nennt sich ja Achse des Widerstandes.
Ja, und da kommt noch was Zweites bei Trump dazu. Der Trump muss fürchten, dass, oder sagen wir andersrum, das Justizministerium behindert die Aufklärung im Epstein-Fall, und zwar massiv. Es werden keine Akten mehr rausgegeben, es werden sogar teilweise Videos gelöscht. Das heißt, dem Trump droht im Falle eines Misserfolgs einen Doppelschlag. Erstens, die eigenen Leute gehen ihn vor Bord, und zweitens, er kommt massiv unter Druck, auch von der religiösen Rechten, wegen seinem Verhältnis zu Epstein.
Also, das weiß ich jetzt nicht.
Also, ich denke, das ist ein Problem für ihn.
Ich glaube, das sind, also wenn da mehr wäre als gegenwärtig, weil im Grunde genommen, der kommt ja über 1000 Mal in diesen Akten vor. Ja, und es ist ihm nichts nachzuweisen. Hat er immer schon gesagt. Nee,
die veröffentlichen nicht mehr.
Nee, sei doch mal dahingestellt. Was sollen die denn nicht veröffentlichen?
Wenn weiß ich nicht. Wir wissen so viel.
Das ist eine Spekulation, zu so glauben, dass dem da viel... Ich glaube nicht mal eine Bohne, dass dem Epstein, dass er in der Epstein-Affäre viel hat. Der hat zugegeben, mit dem hat er das und so weiter. Andere haben gesagt, ich habe mit dem nichts gehabt und so weiter und sind dann hinterher als Lügner dargestellt worden. Der hat alles offengelegt und sagt, ich kenne den, ja. Und ich habe dann aber dann habe ich den Kontakt
aufgegeben. Aber du siehst ja auch mit den Kollateralschäden, es betrifft ja auch die Amerikaner selber. Die Kuwaitis haben 3 Flugzeuge von Amerikanern abgeschossen.
Na, ist ja klar. Ich will nur mal sagen, zu dem, wenn wir schon über Epstein reden, was ist denn das für eine Figur? Was macht der? Oder was hat er gemacht?
Investmentbanker und über Frauen Geschäfte anzukurbeln.
Ich sage, das ist auch eine Spekulation, das ist aber meine feste Überzeugung, das ist ein Agent des Mossad gewesen. Und zwar, den haben sie bestellt, wenn es darum ging, irgendeinen wichtigen Menschen in der Welt zu erpressen und sagen, binde dem ein Kind auf den Schoß und fotografiere das und dann haben wir den am Sack. Also das ist, und das scheint ja offensichtlich so zu gewesen sein, der ist ja an alle Regionen,
überall.
In die Königshäuser und überall ist er weiter fortgeführt, das kriegst du nur hin.
Wo die Leute erpressbar zu machen, ne?
Und der kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, der hat sich da mit einigen Leuten, hat er sich ein Millionenvermögen zugestanden, das kriegst du alles nicht umsonst.
Nein.
Das funktioniert nur, wenn du in diesen Systemen da tätig bist und offensichtlich ist das ein Spezialist gewesen, um Leute zu erpressen.
Da kann was dran sein. Ja, jetzt kommen wir mal zum Hauptproblem des ganzen Konfliktes, dass die Amerikaner die Widerstandsfähigkeit des Irans unterschätzen und auch vor allem die kulturelle. Das ist kein Maduro in Venezuela, der alle unter sich hat tanzen lassen, sondern dort ist, wir können davon ausgehen, zwischen 30-50% der Bevölkerung ein aktiver Amerikaner und Israeli-Hass ist dort. Das heißt, und die haben aufgefordert zum Rachefeldzug oder zur Vergeltung. Das heißt, die Leute sind ideologisch motiviert und 50 Millionen Iraner mal zu beseitigen, das machst du nicht so im Vorbeigang. Zweitens, das Sicherheitsapparat ändert sich nicht. Das ist genauso grob fahrlässig wie vor ein paar Wochen der Trump. Die Iraner sollen sich ihre Republik wiederholen. Wenn die jetzt auf die Straße gehen, die wären reihenweise umgenietet. Das ist meine Meinung. Reihenweise.
Bitte jetzt wirklich, warum müssen wir über das, was vielleicht ist, das ist
ja nicht so. Wird so sein.
Das, was jetzt ist, ist doch schlimm genug, als dass ich darüber spekuliere, was ist. Eins ist wirklich offensichtlich, dass die Amerikaner über die Kultur des iranischen und persischen Volkes nicht ansatzweise Ahnung haben.
Oder so Kenntnis
kulturell unbedarft.
Ja.
Und wir waren ja, meine Frau und ich, wir waren ja vor Jahren, waren wir 3 Wochen im Iran. Wir haben die ganzen Städte besucht, wir haben festgestellt, was das für ein kulturvolles Volk ist, wie die sind und dass die auch religiös verankert sind. Und dass nicht alle für dieses Kopftuch sind, aber auch nicht alle dagegen. Und dass die Leute aus freiwilligen Stücken sich an die Vorschriften des islamischen Glaubens halten.
Ja.
Und dass das vollkommen unterschätzt worden ist. Es gibt Leute, die davon ausgehen, dass 80% der persischen Bevölkerung, die 100%ig zu den religiösen Inhalten stehen.
Ja, ja,
und dann kommt noch dazu, das wäre ungefähr so, als wenn der Papst weggebombt worden wäre.
Die katholische Kirche soll untergehen.
Von den Amerikanern, was denn dann die Christen auf der ganzen Welt und die Katholiken sagen würden, da ist das religiöse Oberhaupt ist ohne irgendeinen rechtlichen Hintergrund, nur weil man meint, das sei das Böse per se, ist da weggesprengt worden und dann noch 40 von seiner Familienangehörigen und seinen Mitarbeitern sind dann mit weggesprengt worden. Mit welchem Recht?
Mit welchem Recht?
Das Recht ist stärker. Da schreiben jetzt einige auch, sagen, wir sind wieder an der Stelle, dass es gar nicht um irgendwas Rechtliches geht, sondern es geht um Gut und Böse.
Ja,
und
die Guten, moralischen Kategorien.
Die Guten, das sind die Amis, die dürfen alles, die dürfen jeden umlegen. Und ich kann mich noch gut erinnern an den Film Good Kill. Ne, das war ein Hollywood-Film, wo im Grunde genommen die gezeigt haben, wie sie in Las Vegas in so Containern mit dem Joystick da diese Drohnen tagelang haben sich bewegt, solange die da Strom hatten oder Sprit hatten. Und dann haben sie im Grunde genommen die entsprechenden Leute dann umgelegt, ohne irgendeinen rechtlichen sonstigen. Das war der Obama im Wesentlichen. Der hat diesen Drohnenkrieg entwickelt. Und dann sind die ja interessanterweise zurückgeflogen und wurden sie in Pakistan wieder aufgeladen. Und dann durften sie wieder hinfliegen. Und die haben tagelang da oben gewartet, bis auf den Augenblick, um die Leute umzubringen. Und die Nachrichten mit den Telefonen und so weiter, das kommt auch vom Geheimdienst, beziehungsweise vom Mossad und von allen Leuten, die diese Verfolgung da machen. Und die sind ziemlich clever, die Jungs. Ich kann mich noch erinnern, wo sie diese ganzen Piepser da im Grunde genommen langfristig über Jahre verteilt haben und so weiter, hat keiner gemerkt,
Die Auslieferung okkupiert und haben da was eingebaut.
Ja. Ganz, ganz systematisch und immer terroristisch. Das ist ja nicht demokratisch, sondern das ist Terrorismus.
Wir haben natürlich auch das zweite Problem, dass es die Diplomatie nicht geschafft hat, einen Ausgleich zwischen Iran, Israel und Amerika herbeizuführen. Einerseits Weigerung, einerseits Desinteresse, einerseits Hardliner waren schneller gewesen. Ich sag's mal so, wie es ist. Denn ein Ausgleich wäre möglich gewesen. Denn eins darf er auch nicht vergessen, in den Revolutionsgarten bei den Iranern gibt es einen Haufen reiche Leute, die was zu verlieren haben. Die haben gar nicht das Interesse an einer großen, langanhaltenden militärischen Auseinandersetzung. Das geht auch um das Vermögen, was die angehäuft haben. Die Revolutionsgarden haben massig den Staat dort geplündert. Massig. Die haben genug Kohle. Und die drohen dadurch alles zu verlieren mit so einem Krieg.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wovon du redest jetzt im Augenblick.
Das ist ganz einfach, dass sie kein Interesse haben, Teile des Irans, dass sie lange Krieg führen miteinander.
Und dann?
Naja, zu irgendeinem Ausgleich zu kommen. Auch die ganzen Dinge.
Aber dann meinst du, dass die Amerikaner aus ihren Informationen mit einigen Leuten reden und sagen, wir können mit euch
irgendein spalten.
Ja, das haben mir zum Beispiel Leute gesagt, die sich jetzt mehr oder weniger solidarisch mit dem Iran führen. Die haben mir gesagt, dass es überall Verräter gibt.
Ja.
Und dass man davon ausgehen muss, überall in allen Hierarchien bis in die oberste Kategorie gibt es Opportunisten, Verräter, die im Grunde genommen schnell ein Geschäft abwickeln, wenn ihnen ihr eigenes Leben und ihr eigenes Geld und so weiter geschützt wird. Aber das ist das Normale.
Das ist normal.
Das ist Korruption. Da hast du im Grunde genommen in der Ukraine, Selenskyj ist ja umgeben von korrupten Leuten und die stecken sich die Millionen stecken die sich in den Sack. Und es gibt ja einige Leute, auch aus Afghanistan, die während der Zeit, wo die Amerikaner da waren, in Deutschland leben und Millionen haben. Das sind Millionäre, die dann jetzt im Grunde genommen das Geld, was sie sich im Sack gesteckt haben in dem Krieg, jetzt hier verjubeln. Und da guckt auch keiner genau hin, will auch keiner genau wissen und es wird auch keiner verfolgt.
Ja, zum Beispiel ein weiteres Ereignis, das ich für sehr wesentlich halte, das hier gar nicht großartig geredet wird, dass Saudi-Arabien sich mit Atommacht Pakistan zusammen ins Bett legen will. Es wird geredet darüber, dass die so eine Art Sicherheitsabkommen machen. Und das, meines Erachtens ist das der erste Schritt, gibt es noch andere Schritte, dass die Saudis ernsthaft darüber nachdenken, sich die Atomwaffe zu besorgen.
Naja, das Erste ist erstmal das, was jetzt Korea angeht und was den Iran auch angeht und den Atomwaffensperrvertrag und die Nicht-Weiterverbreitung von Atomwaffen, das ist immer die gleiche Chose. Die Israelis haben unterhalb des Radars sich eine Atombombe gemacht, die haben eine und darüber wird ja nicht geredet. Das ist eine illegale Atombombe.
Ja, wer hat ihnen das ermöglicht?
Ja, natürlich, das will ich ja nur sagen, dass wenn die in Saudi-Arabien das zugestehen, dann fragst du dich ja, warum kann man es den Persern nicht dem Iran nicht zugestehen. Natürlich kannst du das beantworten in der einzigen Frage, warum es gibt noch Nordkorea. Nordkorea gibt es, weil die eine Atombombe haben. Das ist ihre eigene Lebensversicherung.
Ja, ja.
Wenn sie die nicht hätten, wären die Amerikaner auch, dann hätten den schon bombardiert oder weiß ich, weggesprengt. Das ist doch gar keine Frage. Nach den jetzigen Erfahrungen kannst du doch nicht davon ausgehen, dass Amerika in irgendeiner Weise auf irgendetwas Rücksicht nimmt, sondern das ist das einzige Interesse, die wirtschaftlichen Interessen der Amerikaner und des amerikanischen Großkapital zu vertreten.
Ja.
Und um das noch besser festzustellen, Trumps Wahlkampf ist im Wesentlichen finanziert worden von den großen Rüstungsunternehmen.
Und Tech-Unternehmen.
Die haben das Interesse und die Tech-Unternehmen stecken in diesen Rüstungsgeschichten
fest drinne.
Die haben das Interesse, möglichst Krieg, möglichst viel und möglichst massiv, bloß nicht in Amerika. Das muss weit weg sein und deswegen sind die total daran interessiert, dass da die ganze arabische Welt, die kann ausgehungert werden, die kann ermordet werden. Also, das ist denen gerade egal. Also Hauptsache, die verdienen daran.
Dass es einen Bruderkrieg zwischen den Iranern und den anderen Arabern und den Arabern gibt, ist... Das deutet einiges darauf hin, dass das eskaliert jetzt.
Nein, glaube ich nicht. Weil erstens mal, die werden alles Mögliche sagen, aber sie werden es nicht machen. Warum sollen sie es machen? Die Israelis haben genug Flugzeuge, außer die würden jetzt alle abgeschossen. Und die Amerikaner, die werden jetzt wahrscheinlich keine Bodentruppen reinbringen. Und dann ist das im Grunde genommen, ist das ja eingefroren. Was wäre denn die Alternative? Die könnten ein zweites Gaza draus machen. Aber meinst du, das wird jetzt von der Weltöffentlichkeit akzeptiert, wenn man Teheran und Istanbul und weiß ich was alles, das dem Boden, Erdboden gleich macht? Das glaube ich nicht.
Dann brauchen
und wo ist denn der Vorteil?
Eine ganz andere militärische Kapazitäten, um das zu machen. Der Trump will einen vierwöchigen Krieg führen. Ne? Wir kennen das aus anderen Zeiten der neuesten Weltgeschichte. Aus 4 Wochen werden mal schnell 6 Monate. Und in 6 Monaten kommt der gesamte arabische Rahmen um. um den Persischen Golf in wirtschaftliche Schieflage. Die Dubai, Abu Dhabi, Dubai macht das Geschäft als zuverlässig, stabil, gewaltfrei. Die Insel der Glückseligen, ja, das hat natürlich auch Konsequenzen. Nee, da können wir nicht mehr investieren dort, da gehen wir wieder weg. Ist uns zu unsicher.
Das Problem ist, wenn du keine Strategie hast.
Haben die ja nicht.
Die haben auch keine Exit-Strategie im Augenblick, sondern die dachten wirklich, so wie das aussieht nach den Informationen, oder vielleicht haben sie ja noch viel, viel hinterhältigere Ideen, aber die dachten im Grunde genommen nach den jetzt vorhandenen Aufständen, die da waren, die sie ja großteils selber organisiert haben. Das sind eingeschleuste Leute gewesen, die Moscheen angebrannt haben und so weiter, und die sind niedergeschlagen worden. Wer da was gemacht hat, kannst du nicht sagen, weil die Informationslage ist sehr, sehr dünn. Aber das Wesentliche ist, sie haben geglaubt, mit dem, was vorher war, dass sie jetzt sich zuschlagen müssen, jetzt oder nie, weil jetzt sind die so schwach und jetzt fällt das Regime in sich zusammen. Jetzt sehen sie aktuell, gegenwärtig, es ist nicht zusammengefallen, die Strukturen stehen. Kann sein, dass sie dann noch andere Methoden haben, dass sie noch mehr Leute ermorden und so weiter. Dann kann es sein. Aber das ist so, wenn die nächsten 5 Tage überstehen, dann sieht das für den Trump ganz schlecht aus.
Ja, und jeder Tag, wo das länger dauert, kommt Trump in die Ecke. Also in Amerika. Ja, von der eigenen Markerbewegung und auch selbst im Kongress. Halten es ja im Wesentlichen auch Demokraten noch zu ihm, ne? Aber das kann alles ganz schnell kippen.
Das ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nicht so schlimm, wenn der Trump das nicht mehr schafft, weil er sozusagen emotional dem zugestimmt hat, dass sie ihn auf dem Holzweg geführt haben, dann wird der Vance übernehmen und dann macht er die Reste.
Ja, der Rubio wird fallen, der Rubio hat sich durchgesetzt gegenüber Vance. Der Vance hat gesagt, also das nicht machen, den Angriff, sondern weiter auf dem Verhandlungsweg. Und der Rubio war der Architekt für Venezuela. Und der Rubio hat gesagt, jetzt müssen wir den Iran angreifen.
Ja, was auch immer, wer was gesagt hat, weiß ich nicht, warst du dabei, ich weiß auch nicht dabei. Aber ist doch egal, wenn der Trump jetzt im Grunde genommen in seiner eigenen Bewegung, weil er eine Lüge...
sind die Wahlen weg im Herbst.
Nee, muss nicht sein. Kann ja sein, dass die dann Asche aufs Haupt streuen und sagen, also ja, der Trump hat sich dafür verrannt, aber jetzt macht der Vance als seinen Stellvertreter macht weiter, so wie der Johnson nach Kennedy weitergemacht hat.
Dann müsste Trump tot umfallen.
Nee, der kann auch zurücktreten.
Das traue ich ihm nicht zu. Also, das traue ich ihm wirklich nicht zu, dass er zurücktritt. Es sei denn, er wird massivst unter Druck gesetzt.
Wenn er jetzt im Grunde genommen keinen Erfolg hat, dann hat er sich selber auch auf die Rolle schieben lassen. Er könnte auch noch sagen, ich bin da falsch beraten worden. Da hat mir einer was Falsches versprochen. Das hat gar nicht funktioniert. Und wer wäre denn derjenige, der ihm das Falsche versprochen hat? Das ist Netanyahu.
Und Rubio, beide zusammen.
Naja, aber Netanyahu als Erster. Der hat ihn dazu gebracht. Und der hat so gestrahlt, als er dabei weggegangen ist aus seiner Bude da, dass man schon gedacht hat, das war
das
nichts
heißt
Gutes.
Aber als weitere Schlussfolgerung. Es wird keinen Frieden zwischen Israel und Palästinensern geben. Halte ich für absolut ausgeschlossen. In der jetzigen Situation ist das undenkbar.
Ja, woher soll denn der Frieden kommen? Für was?
Was?
Weil man den Gaza zertrümmert hat und daraus jetzt eine Riviera machen will.
Und das Land wegnehmen.
Ja, die haben doch diese Ideen schon gehabt. Das ganze Schutt wird jetzt vorne hingeschoben, damit man noch Land gewinnt, dass man noch mehr bauen kann. Dann kann man noch ein paar Hotels mehr machen und so weiter. Das ist doch alles schon immobilienmaklermäßig, ist das ja schon durchdacht worden. Ja, und der Abriss ist ja schon passiert. Die haben ja schon alles kaputt gemacht. Die müssen ja nur mit den Bulldozern jetzt noch alles ins Meer schieben. Und dann haben sie wieder wahrscheinlich einige Quadratkilometer gewonnen.
Ja, die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Wo ist der Ausweg? Der Ausweg geht eigentlich nur Waffenstillstand und Verhandlungen.
Aber das war vorher schon so. Die haben ja bis am Freitag verhandelt.
Ja.
Und die Amerikaner waren ja nicht am Ergebnis interessiert.
Richtig.
Sie waren am Krieg interessiert, das darf man nicht vergessen. Diejenigen, die nachdem es der Oman-Außenminister sagt, wir waren fast fertig, bis auf ganz Kleinigkeiten, da wurde jetzt gesagt, es ist aber gefährlich, jetzt müssen wir sofort losschlagen, sonst können wir nämlich nicht mehr...
Am Ende, wenn es ganz extrem kommt, haben wir einen dritten fallenden Staat. Erst Irak, wo es drunter und drüber geht, dann Libyen, wo auch in beiden Staaten, einem Staat bei Libyen, dem anderen...
Nein, aber woran erinnert mich das? Das erinnert mich an die Gespräche in Istanbul, um den Frieden in der Ukraine herzustellen. Und der Johnson dann sagt, ihr müsst weiterkämpfen.
Ja.
Und worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass weiter Geld verdient wird.
Durch Rüstung.
Und das gilt auch für Amerika, auch wenn der Trump immer sagt, ich will Frieden schaffen, aber es passiert ja nichts, es ist ja alles nur Gerede. Und so, und der Herr Merz, der sagt ja auch, wir sind da voll und ganz. Und wenn ich mir das anhöre, was der jetzt da zu diesem Konflikt sagt, das ist katastrophal. Und
wie es geht, aber den Trump.
Nein, aber es ist doch wirklich so, die wollen wirklich Krieg. Die wollen die Waffenlager räumen, die wollen neue Produktionen aufbauen, die wollen neue. Ja, das ist doch im Grunde genommen hin zum Krieg, und zwar zu dem permanenten Krieg, und zwar den immer vorhandenen Krieg, am liebsten niemals aufhören.
Also von der permanenten Revolution zum permanenten Krieg.
Genau.
Das ist eine kulturelle Forschung.
Ja, und was klingelt dann in welchen Kassen?
Nicht in unseren.
Ja, und auch nicht in den der arbeitenden Menschen in der Welt, sondern in ganz wenigen, die Five, Big Five oder wie die sich nennen da. Da klingelt es bis zum Abwinken.
Also wir werden sehen, also es wird aus meiner Meinung jeden Tag eine neue Situation sich ergeben, und auch die Stimmungsbilder werden sich möglicherweise dramatisch ändern. Und auch so, was man so in der ersten Euphorie als nahestehenden Sieg verkauft hat, kann sich als fataler Irrtum erweisen.
Du kannst davon ausgehen, dass mit diesem Überfall auf den Iran die Amerikaner und die Israelis den Hass gegen beide in der arabischen Welt gesteigert haben.
Nicht nur
da. Und dann eben alle anderen, die genau sehen, du kannst dich auf Amerikaner nicht verlassen. Du musst auch noch nicht einmal mit denen verhandeln, weil das ist nur Taktik, um dich hinzuhalten und einzulullen, und dann hauen sie dich mit der Keule tot. Und das haben sie jetzt gemacht, und der Chef vom Sicherheitsrat im Iran sagt, wir verhandeln nicht. Also es geht nicht, es geht gegenwärtig nicht um Diplomatie, sondern es geht jetzt in erster Linie, dass die iranische Regierung, und das ist verfassungsmäßig, was die da haben, die haben ihre eigene Verfassung, und die haben bisher keinen Verfassungsbruch begangen. Die werden jetzt einen Nachfolger finden, und die werden so lange durchhalten, wie sie nur durchhalten können. Und wenn sie in irgendwelchen Bunkern sind und so weiter, und dann sind sie im Grunde genommen Revolutionsgarden, ein ausgebildetes paramilitärisches hochgebildetes System, wenn du da nicht reingehst, und dann bist du im Guerillakrieg, und dann haben die einen Krieg, den haben die noch nie gehabt. Und auch von der Ausrichtung, der ideologischen Ausrichtung, der religiösen Ausrichtung.
Was mich das heute auch erinnert hat ans Dritte Reich. Guck mal, wie viele Fanatiker in der Waffen-SS und in Wehrmacht, selbst als sie vor Berlin waren, noch gestanden haben, aber nur weil sie ideologisch in tiefem Russenhass waren.
Nee, das war da, aber das war nicht entscheidend. Entscheidend war, wo der Goebbels gesagt hat, wollte den totalen Krieg.
Im Sportpalast.
Da hat er in seiner Rede gesagt: Wir haben so viele Verbrechen begangen.
Wir können nicht.
Wenn das uns vorgehalten wird, wahre uns Gott. Und deswegen müssen wir bis zum Endsieg durchhalten. Und das ist der eigentliche Grund, dass die bis zum letzten Bluttropfen, weil die haben so einen Schiss vom jüngsten Gericht gehabt, dass sie im Grunde für ihre Verbrechen, das wussten alle vor Ort, was sie gemacht haben.
Der neue Endsieg ist jetzt der feste Glaube an Allah da unten und die religiöse Rache. Und eine religiöse Rache, dafür hungert man auch, dafür stirbt man auch. Guck mal, Iran-Irak-Krieg, 100.000 tote Kinder, die sie über die Minenfelder gejagt haben, muss man überlegen, ne? Die sind da mit Freuden drüber gerannt, offensichtlich.
Nein, die sind aufeinander gehetzt worden, und zwar von den Amerikanern. Und die Amerikaner haben den Hussein finanziert, dass sie den dann schon damals, und da musst du sehen, also seitdem es diesen islamischen Staat gibt, diese Republik, seitdem ist das denen ein Dorn im Auge, und seitdem haben sie mit allen Mitteln versucht, die fertig zu machen. Und die haben seit 50 Jahren Erfahrung, haben sich darauf eingestellt, und das, was sie gegenwärtig gelernt haben, sie sind ja einer unheimlichen Militärmacht gegenüberstehen. Sie sind ja die Einzigen jetzt im Augenblick, die überhaupt gegen israelisch-amerikanische Hegemonie anstehen. Und jetzt haben wir die besten Waffen und so weiter. Und die haben diesen Iron Dome und so Zeug. Ja. Und was haben die sich jetzt ausgedacht? Die Iraner haben eine neue militärstrategische Entscheidung getroffen. Und zwar du hast diese Flugabwehrraketen, die kosten 1 bis 2 Millionen, ja, jede einzelne. Und davon haben die 300 aufgestellt. Und wenn die jetzt zum Beispiel das System ermüden, indem sie mit einer unendlichen Menge, und zwar mindestens 3.000 bis 4.000 Drohnen, und jedes Mal fliegt da eine so eine Rakete mit 2 Millionen hoch und davon 300 in weiß ich wie viele Stunden, und das jetzt, bis sie nichts mehr zum Nachladen haben, so viel haben die gar nicht. Und deswegen,
4 Wochen, denke ich. Deswegen auch die 4 Wochen.
Und deswegen haben die auch gesagt, also die haben jetzt 3.000 bis 9.000 billig produzierte Drohnen, die kosten 10.000 vielleicht oder 5.000 oder so. Und deswegen können die das in der Masse, und deswegen wollen sie es vernichten, weil im Grunde haben die Iraner eine Methode gefunden, dass die High-End-Technik, die ist unwirksam, du musst sie nur überfordern. Du musst einfach mit einem Schwarm von unendlich vielen Dingern, und dann trifft immer irgendeine Drohne, trifft immer irgendein ein Haus oder immer irgendein.
Jede abgeschossene Rakete ist eine verlorene Rakete.
Und die bringen wirtschaftlich die in die Knie. Die Amerikaner haben die Russen damals totgerüstet. Und wenn ich mir jetzt den Iran angucke, wenn die nicht alle Produktionsstätten zerstören jetzt durch ihre Luftangriffe, die Israelis und die Amerikaner, dann würden die weiterhin in irgendwelchen Garagen oder so würden massenweise diese massenweite Drohnen haben, und da haben sie genug Leute. Bei den 50 Millionen, die da mindestens mal religiös motiviert sind, haben sie irgendwo in irgendeiner Höhle oder so, bauen die weiterhin und dann immer in Massen, und dann lassen die ganze Schwärme machen.
Die sind ja auch technologisch fortschrittlich, die Iraner. Sogar die Engländer hat es getroffen auf Zypern, den englischen Stützpunkten. Überleg mal, wie weit die Dinger fliegen.
Ja gut, die haben ja auch Mittelstrecken- und Langstreckenraketen. Das ist ja ein sehr kluges Volk, die können ja alles Mögliche.
Weißt du, warum eigentlich die Iraner so stark in der Raketentechnologie sind? Dank der Amerikaner. Die Amerikaner haben den Iran den Aufbau einer Luftwaffe verboten. Und haben gesagt, wenn wir keine Flugzeuge haben, müssen wir Raketen bauen. Mhm. So sind die zu ihren Raketen und Drohnenpotenzial gekommen. Dank Amerika.
Ja gut, du siehst, seit dem Sturz des Schahs, und das sind, was war das, 72 oder wann das war?
79 kam der Khomeini zurück, ne?
Ja, irgendwo, ich habe es nicht auf dem Schirm. Aber du siehst, seitdem ist das der Feind Nummer 1. Und das war wirklich, und das ist für mich so, das ist mir jetzt gekommen. Der ist in Paris. Die ganze Zeit habe ich das so verfolgt als junger Mensch, wie die alle den gefragt haben. Und dann war der Aufstand im Iran. Und dann ist er mit dem Flugzeug dahin geflogen und dann war das fertig. Und die Amerikaner konnten nur zugucken.
Ja.
Ja, die konnten nur zugucken. Und jetzt, die unterschätzen das, dass da Leute mit dem Zug, mit dem Halst du oder mit dem Kopf tut er nicht zurechtkommen, das kann ja sein, aber die haben das völlig unterschätzt, dass da sehr viele Menschen nach wie vor religiös sind. Und auch die unterschätzen auch die ganze muslimische Welt. Die haben ja jetzt so viel Feindschaft und so viel Hass erzeugt.
Ja, weltweit wird es unsicher. Ja. Vor allem, es gibt auch dann autonome Gruppen, die ohne Rückbezug auf eine Zentrale arbeiten.
Und ich hab mit einem geredet, der sich vielleicht ein bisschen auskennt oder sich da auch zumindest sehr, sehr identifiziert. Ich sage, ja, gibt es ja jetzt terroristische Anschläge oder so mit Gürtelbomben oder so weiter. Ja. Und er sagte, nee, das ist nicht der Stil von den Iranern und auch von dem Oberhaupt da. Das war immer im Grunde genommen die Verteidigung der eigenen Interessen und der eigenen Freiheit und sich nicht vorschreiben zu lassen, was man zu machen hat und was man zu lassen hat.
Ja, und was hier auch meistens unterschätzt wird, auch in den Medien nicht richtig dargestellt wird, diese Feindschaft zwischen Iran und Israel und Amerika ist ja gewachsen. Die war ja nicht per se von Anfang an da. Die ist gewachsen und die fing an eigentlich mit dem Schiff von Mossadegh, wo die Ölindustrie verstaatlicht hat.
Ja, natürlich.
Und die den beseitigt haben, die Engländer und Amerikaner zusammen. Seitdem geht das los.
Ja, und seitdem sind sie auch gegen Venezuela, das ist auch die Ölindustrie verstaatlicht worden. Und seitdem, bei Chavez haben sie es noch nicht geschafft, aber jetzt haben sie im Grunde sowas gemacht. Ich glaube sogar, dass der Trump erfolgsbesoffen war. Das war doch so einfach. Das hat doch nur zwei Stunden gedauert.
Venezuela. 48 Stunden Ruhe war.
So machen wir das jetzt nochmal. Genau. Haben sie gesagt, das machen wir jetzt nochmal so. Und jetzt wird das vielleicht...
Ja, die Israelis mit an Bord, geht noch schneller.
Ja, das wird, ja genau. Und das hat der Netanyahu wahrscheinlich eingeredet und gesagt, schaffen wir. Wir haben Eichmann entführt, wir können auch sowas.
Naja, aber wenn das israelische Abwehrsystem erschöpft ist, in ein paar Wochen, wenn es erschöpft ist, und die Iraner haben dann noch genug Raketen, dann wird Israel anders aussehen.
Und dann jetzt stell dir das mal vor. Diese Raketen sind sehr kompliziert, sie sind sehr teuer. Und jetzt wird durch diese Massenangriffe, diese unendlich wird jetzt im Grunde genommen das Arsenal erschöpft und sie können nicht mehr nachladen. Ja. Was machen sie dann? Dann müssen die Amis alles, was auf der Welt ist, müssen sie an
Variante 1, Variante 2, das traue ich den Israelis zu, die werfen die Atombombe auf den Iran. Das traue ich denen zu.
Ja, das kann sein, aber die haben natürlich noch die Flugzeugträger, die haben noch diese ganzen Raketen und so weiter.
Aber
der hat ja schon alles zusammengezogen, was so Rang und Namen hat.
Was er werfen kann.
Da können die noch eine ganze Menge vom Himmel runterholen, aber du musst dir mal vorstellen, da wird jedes Mal auf den Knopf gedrückt, 1 bis 2 oder 3 Millionen fliegen da hoch und dann ist da eine Drohne abgeschossen worden, die hat 5.000 oder 10.000 Euro gekostet. Also das ist natürlich ein Verhältnis, wo du sagst, wenn Geld keine Rolle spielt, wenn das amerikanische Volk weitermacht und sich sagen, ja, was verballert ihr denn da an Dings und noch weiter und noch mehr Geld und so weiter, das geht nicht so.
Und
das geht nicht so unendlich.
Wir haben das dritte Problem auch schon vergessen, was Trump noch hat, ist, wenn massenweise Zickzacke nach Amerika zurückkehren, das wird sehr unangenehm für ihn.
Wer zählt wer?
Ja, die toten Soldaten zum Zickzack zurückkommen.
Na gut, das sind jetzt nur 5 bisher.
Ja, ich sage nur bis jetzt mal. Aber lass mal 100 am Tag zurückkommen.
Das kriegen die auch noch in den Griff, haben sie in Afghanistan gemacht. Aber am Ende, nach so vielen Jahren, ist in Afghanistan nichts passiert. Die amerikanische Außenpolitik ist ausschließlich eine Kriegs- und Wirtschaftsinteressenkrieg. Und die sind in Afghanistan mit Schimpf und Schande rausgegangen. Die Taliban sind nach, das waren auch mal ihre Freunde, jetzt sind sie ihre Feinde. Also das ist, in Amerika gibt es überhaupt keine Strategie, außer Geld verdienen und möglichst Länder auszubeuten.
Die erinnern mich an das Dritte Reich Blitzkriege. Das ist nichts anderes wie ein neuer modischer Blitzkrieg.
Afghanistan war kein Blitzkrieg.
Da nicht. Aber jetzt im Iran ist als Blitzkrieg angelegt.
Der Irak ist auch kein Blitzkrieg. Das ist alles Chaos, also Chaos herstellen. Gaddafi ist auch Chaos, Bürgerkrieg und so weiter. Da haben die Franzosen und die Engländer noch mitgemacht. Und jetzt habe ich ja nun gelesen, da sind die Deutschen ja mitbetroffen. Wie heißt das?
Wir haben deutsche Soldaten in Deutschland.
Genau, deutsche Soldaten sind bedroht.
In Jordanien haben wir welche sitzen.
Was machen wir denn da? Ich denke, wir sind eine Verteidigungsarmee.
Tja, im Rahmen des NATO-Bündnisses sind wir jetzt damit dabei.
Nee, das ist noch nicht so klar. Das ist noch nicht eindeutig, weil wir haben ja bisher immer gesagt, wir sind ja nur, weil wir unsere Freiheit dort verteidigen in Afghanistan und da Brunnen bohren. Ne? Wir haben ja im Grunde nur Brunnen gebohrt die ganze Zeit.
Und jetzt, Peter Struck.
Und jetzt sind wir
Verteidigung der Demokratie am Hindukusch.
Genau.
Und so eine absolute Scheißhausparole.
Ja, das war geschuldet dem verfassungsmäßigen Auftrag, dass wir eine Verteidigungsarmee sind.
Richtig.
Und wir müssen das ja erstmal ändern. Und das, was diese Konstruktionen, die die da machen, und das mit dem Merz, ist natürlich das nicht so einfach. Der ist ja so ein kriegsbesoffener Bundeskanzler. Das habe ich noch nie. Also der ist wirklich der. Von allen Bundeskanzlern, die wir hatten, ist der übelste Kriegstreiber. Das ist
unerträglich. Er hat laut eigener Aussage keine Angst vor dem Atomkrieg mit Russland.
Punkt. Na, das ist doch alles. Das ist doch hirnrissig. Ist alles.
Brauchst du nicht weiter zu reden.
Und wir haben jetzt im Grunde genommen hier auch einen Verfassungsschutzpräsidenten in Thüringen, der jetzt auch die iranische Gefahr beschwört. Allen Thüringern und so. Wir müssen aufpassen, weil die uns jetzt im Grunde genommen auch bedrohen.
Ja. Na, das muss man überraschen. Also, wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dahin, sage ich dir jetzt schon, wird sehr, sehr viel passieren.
Ja, das ist, also diese Welt, wie sie sich jetzt entwickelt hat in den letzten Wochen, das geht ja jetzt Schlag auf Schlag.
Ich meine, also, es steht dieses Jahr, steht noch ein großes Ereignis an, Beerdigung der UNO.
Ja.
Was brauchst du doch die UNO? Wenn jeder nach der Macht des Stärkeren machen kann, was er will, jeder kann hier jeden überfallen. Nur da sind wir doch wieder da.
Brauchen wir nicht. Die UNO ist in dem Sinne überflüssig und vielleicht kann man ja noch ein bisschen was retten. Aber im Grunde sind wir ja in viel, viel größeren Problemen. Also in Deutschland muss man aufwachen und sagen, hier wollen wir das? Wollen wir diese amerikanische Vasallentreue, dass wir jede Schweinerei in der Welt mitmachen und das unterstützen? Wollen wir das? Also ich sehe ja die Schwäche der Friedensbewegung.
Der Merz käme aus dem Dilemma raus, dass er, also es traue ich ihm zu, dass er es real einschätzt, was los ist. Aber muss Trump lobhudeln? Er kommt aus dieser Falle eigentlich ganz einfach raus. Er müsste mit den Russen mal verhandeln.
Exakt.
Das ist die Lösung.
Aber das will er nicht. Das
Nein, kann
er nicht.
Kann er und will er nicht.
Und das ist die Lösung wirklich. Und zwar
wir müssen aus dem Zwei-Fronten-Krieg raus.
Naja, wir müssen vor allem mit den Russen reden.
Naja. Also
das ist, und wenn der es nicht will, dann ist er ein Kriegstreiber und dann hat er entweder Aktien bei der Rüstungsindustrie und wird noch reicher.
Naja, aber
oder
wir
so.
Verballern doch uns ein bisschen Volksvermögen, was wir noch haben. Exakt. Wir haben nächstes Jahr, du denkst bitte an die Zahl, Planung 220 Milliarden Rüstungsausgaben.
Ja,
weißt du, was das für eine Zahl ist?
Du sagst, du rechnest ihn mal runter. Die haben 1 Billion beschlossen, 500 Milliarden für die Rüstung und 500 Milliarden angeblich für die Infrastruktur. In Wirklichkeit geht das auch für die Rüstung drauf. Und zwar Infrastruktur, indem man die Gebäude baut für die neuen Fabriken. Die
alle so Räder rollen für den Sieg, das heißt Autobahn, Eisenbahn.
Aber nur die, da habe ich ja schon mal damals gesagt, das ist ja Vollzug, die Bahn kriegt das hin, die kann zwar keinen deutschen Bürger mehr richtig bedienen, aber den Weg hin zur russischen Grenze, den haben sie in Ordnung gebracht.
Ja, ja.
Da gibt es auch keine Gleisbauarbeiten und so, ist alles in Ordnung.
Ich bin neulich aufgefallen, als ich in Frankfurt-Oder war. Es wird tüchtig eine 4-spurigen Ausbau der Strecke Berlin-Frankfurt-Oder gemacht, obwohl die nie eigentlich wirtschaftlich gar nicht die große Bedeutung hat.
Truppen an die Front.
Ja, jetzt.
Das war zu Hitler war das da und jetzt ist es wieder angesagt.
Klaus Dieter, wir sehen uns wieder.
Ja, dann. Hoffentlich mit besseren Nachrichten.